Herzlich willkommen beim Podcast von Emanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Menschenrechte, das sind so ein Ding. Wir haben sie, wir lieben sie. Und viele andere hätten sie gerne. Woher kommen sie? Wie lassen sie sich begründen? Seit einigen Jahren arbeiten wir hier als Kirche oder als Gemeinde mit Flüchtlingen, die hier ankommen in Karlsruhe. Und ich unterhalte mich total gerne mit den meistens jungen Leuten, die hierher kommen. Wir reden über Gott und die Welt. Und ich frage sie dann auch meistens, warum sie hier sind in Deutschland, was sie so hierher getrieben hat. Und ganz oft höre ich genau diese Sätze. Ich möchte hier Freiheit finden. Hier kann ich menschenwürdig leben. Hier werde ich als Mensch wahrgenommen. Menschenrechte sind was Tolles. Wir lieben Menschenrechte. Wir halten sie für fortschrittlich. Wir möchten sie gerne universal umgesetzt sehen. Aber bitte nicht religiös. Die Bundesregierung hat im Januar diesen Jahres eine Veranstaltung gehabt, eine Konferenz mit dem Namen Partner für den Wandel Religionen, die Agenda 2030, wo sie neue Strategien erarbeitet haben, wie man mit Religionen zusammenarbeiten kann zur Entwicklung dieser Welt. Und da sagt unser Entwicklungsminister Müller unter anderem, ohne den Beitrag der Religion werden wir die globalen Herausforderungen nicht bewältigen können. Super, habe ich gedacht. Religion wird ernst genommen als Partner für Entwicklung. Sie haben es gemerkt nach vielen Jahren, dass sie Religion vielleicht immer so neben stehen lassen haben und dass ohne Religion Entwicklung nicht möglich ist. Und dann blättern wir durch die Agenda durch, oder in dem Fall ich blätter durch, und dann sehe ich wieder dieses, was ich schon lange kenne. Im Rahmen der Zusammenarbeit sind Aktivitäten, die der Verkündigung und Verbreitung von Religion dienen, ausgeschlossen. Genau das ist das Gefühl von uns. Ja, wir möchten anderen helfen, aus ihrer Rückständigkeit herauszukommen, aber das soll bitte nicht verbunden sein mit irgendeinem Wahrheitsanspruch. Denn das hatten wir doch alles schon mal. Kolonialismus. Negativ geprägt. Die sogenannten christlichen Staaten sehen es als ihre Last des weißen Mannes, den armen, rückständigen Leuten endlich mal beizubringen, wie Kultur funktioniert. Deswegen dieser Titel, The White Man's Burden, die Last des weißen Mannes. Wir müssen den anderen helfen, dass sie endlich aus ihrer Rückständigkeit rauskommen. Das ging gründlich schief, so ist die allgemeine Meinung, und seitdem sehen wir Mission, diesen Gedanken der Mission, als etwas furchtbar Böses. Bitte lass alles Religiöse raus. Das Prinzip ist ungefähr so: Menschenrechte sind was sehr Positives, wir sind froh, dass wir sie haben, am liebsten möchten wir sie überall umgesetzt sehen, aber der christliche Wahrheitsanspruch, der ist negativ, den haben wir im Kolonialismus, den lassen wir bitte dabei raus. Muss man das so sehen? Kann man das so sehen? Selbstverständlich kann man das so sehen. Gibt es vielleicht auch Alternativen? Ich möchte mal mit 5 Fragen an diesen Gedanken rangehen. Und wenn ihr Fragen habt zu dem, was ich sage, dann schreit es bitte nicht rein, sondern haut es einfach in euer Handy. Ihr könnt es einfach über die Nummer reintippen und dann werde ich versuchen, nachher drauf einzugehen. Ob ich Antworten auf eure Fragen habe, weiß ich nicht. Aber ich werde es versuchen, zumindest Stellung dazu zu beziehen. Die erste Frage: Was war eigentlich die Schuld des Westens? Dick Cheney, der damalige US-Vizepräsident, hat 2002 eine Rede gehalten und er sagte: Wir befinden uns wegen unserer einzigartigen Vorteile und Stärken in einer einzigartigen Position. Aufgrund des Charakters unseres Volkes, der Stärke unserer Ideale, der Macht unseres Militärs und der enormen Wirtschaftskraft, die alles trägt. Da sträuben sich uns als Europäer irgendwie die nackten Haare. Was für ein Überlegenheitsdenken die Amerikaner mal wieder an den Tag legen. Die spinnen doch, die Amis. Typisch. Wir merken das, wir sind sensibel für solche Aussagen, denn wir haben im Zuge der Dekolonialisierung versucht, all das rauszuschmeißen. Und wir gucken manchmal so ein bisschen als Europäer auf die dummen Amerikaner runter, die religiös Rückständigen. Da waren wir auch mal auf dieser Stufe, aber wir sind schon viel weiter. Sind wir in Europa besser? Unsere Rüstungsindustrie lebt doch davon, dass wir Waffen exportieren in Krisengebiete. Wir befeuern die Konflikte dazu noch weiter an, indem wir Kohle machen. Ihr alle tragt Klamotten, die vielleicht aus Bangladesch kommen. Moderne Sklaverei. 30 Millionen Sklaven weltweit, damit wir gut leben können. Und ehrlich, die Flüchtlinge, die zu uns nach Europa kommen, wie gehen wir mit denen um? Innerlich haben wir auch dieses Überlegenheitsdenken. Das formuliert nicht jeder nach außen. Aber wir tragen es vor uns her. Und auch ganz perfid, die Ethik, die wir in diese Länder transportieren. Per MTV oder anderen, Internet, Fernsehen, unsere ganze Hypersexualisierung und Pornografisierung verdirbt in vielen Teilen dieser Erde die ganze Kultur und die ganze Jugend, werfen sie uns vor. Zu Recht. Viele haben schon lange geschaut, auch bei uns, dass wir vielleicht nicht so laut christlich schreien sollten aufgrund unserer Vergangenheit. Da schreibt einer dieser Kritiker, ich habe es euch hier auf Englisch, weil es im Deutschen nicht gibt, aber ich versuche es mal zu übersetzen. Er schreibt ungefähr so: Je mehr die Welt sich in dem Drama der Dekolonisation, in dem Aufstieg der dritten Welt verfing, desto beschmutzter schien das Christentum zu sein durch ihre jahrhundertlange Assoziation mit dem nun diskreditierten imperialen Projekt des europäischen Westens. Durch das, was passiert ist in der Kolonialzeit, können wir eigentlich mit dem Christentum einpacken. Verdorben ist es. Wir haben erkannt, im Westen, wir haben echt Mist gebaut und wir wollen am liebsten weg von diesem Denken. Und wir haben gemerkt, in was es liegt, dieser Absolutheitsanspruch, den dieses christliche Ding da mit sich trägt. Aber trotzdem würden wir gerne natürlich unsere fortschrittlichen Menschenrechte den anderen aufdrücken, darf man nicht sagen, weitergeben oder auch gerne umsetzen in anderen Ländern. Und da kommen wir in eine große Diskrepanz. Das lässt sich nämlich nicht so einfach durchsetzen, wie wir merken. Da gibt es einen Globalisierungsbeobachter, der schreibt darüber: Die Gegenwart hat zwei kontrastierende Trends hervorgebracht. Zum einen die Aufwertung der Menschenrechte als Leitfaden des Handelns von staatlichen, nichtstaatlichen Einrichtungen. Zum anderen aber die Gefährdung der Rahmenbedingungen, unter denen in großen Teilen der Welt die Menschenrechte und die Standards elementarer Humanität gewährleistet werden können. Also Menschenrechte super, cool, aufgewertet, finden wir wichtig, lassen sich aber leider nicht umsetzen. Ist klar, wir hängen hier irgendwie in der Zwickmühle. Mit was von der Begründung sollten wir auch anderen Menschenrechte weitergeben, die irgendwie in der Luft hängen, die wir nicht mehr mit einem Absolutheitsanspruch begründen können? Der Westen hat sich schuldig gemacht. Und wir als europäische Westen machen uns nach wie vor schuldig an dieser Welt. Das bleibt mal als Fazit. Eine zweite Frage. Sind eigentlich die Missionare alles Kolonialisten? Nach dem Zweiten Weltkrieg haben viele Leute im Westen gemerkt, dass der Hitlerfaschismus und dann später auch der Stalin-Kommunismus atheistische Systeme sind, die diese Welt kaputt machen. Und viele Menschen haben sich neu dem christlichen Glaube zugewandt und haben darin Freiheit gefunden für sich selber. Die Religion der Freiheit, toll. Und dann hat sich Stück für Stück das gedreht. Der Höhepunkt war sicher 9/11, wo wir auf einmal gemerkt haben, nein, Religion ist das Grundübel in dieser Welt. Und wir müssen Religion unter Generalverdacht stecken. Wir tun uns auch heute in Europa sehr schwer mit der Ablehnung des islamischen Terrors. Wir versuchen es dann immer einzugrenzen, in verschiedenen Richtungen zu schieben, weil wir merken, in unserer Vergangenheit war auch nicht alles okay. Auch wir als christliche Abendländer haben manches falsch gemacht. Die These, also die Behauptung ist, Mission hat den Kolonialismus hervorgebracht, befeuert, unterstützt oder war im Zuge von Kolonialismus tätig. Nun kann ich natürlich nicht jede einzelne Biografie von den Missionaren, Tausenden, Hunderttausenden Missionaren auf dieser Welt aufarbeiten, auch die, die es heute noch gibt, nicht aufarbeiten. Aber vielleicht können wir mal so zwei Grundlagen vergleichen, die ein bisschen Klarheit reinbringen könnten. Kolonialismus gibt dem Gegenüber keine Freiheit. Ich komme mit meiner Kultur in eine andere Kultur rein und drücke den Leuten meine Kultur auf und sage, das ist die bessere. Oder ich nehme ihre Kultur und beute sie aus, damit ich ja für mich einen Vorteil davon habe. Kolonialismus gibt dem Gegenüber keine Freiheit, sondern nimmt sie ihm. Mission, so möchte ich mal behaupten, lässt dem anderen individuelle Freiheit, weil das eine völlig andere Kategorie ist. Hier geht es um die Frage der Wahrheit. Wahrheit, die ich erkannt habe, Wahrheit, die mir offenbart wurde, wenn man so will, die kann ich dem Gegenüber nur anbieten. Er kann sie ablehnen oder annehmen, das bleibt bei ihm. Das Vorbild für Mission finden wir Christen in der Bibel. Im Neuen Testament gibt es ein kleines Büchchen, das Evangelium von Johannes, und da wird sehr viel über Mission geschrieben. Und da heißt es gleich im ersten Kapitel von der Mission Gottes. Die Theologen sagen die Missio Dei, die Sendung Gottes. Und das ist Vorbild und Urbild aller christlichen Mission. Gott sendet seinen Sohn mit einer ganz bestimmten Mission. Und dort steht in Johannes Kapitel 1 ab Vers 10, er, also Jesus, war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Allen denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Da lag eine große Freiheit drin. Gottes Sohn ist auf die Erde gekommen, hat den Menschen was angeboten, Wahrheit und Freiheit, und sie konnten sich entscheiden für oder gegen, und viele haben ihn abgelehnt. Haben ihn einfach abgelehnt. Immer dort, wo Missionare Kultur, ihre Kultur, wo sie herkommen und die, das Evangelium von der Wahrheit Gottes vermischen, werden sie ganz sicherlich schuldig, weil sie nicht in Übereinstimmung mit der Bibel handeln. Aber ich weiß auch von sehr vielen Fällen, wo Missionare sehr sauber gearbeitet haben, wo sie ganz klar Kultur und die Wahrheit Gottes, das Evangelium, getrennt haben, die Zielkultur sich angepasst, erhalten wollten, aber eben diese Wahrheit von Gott und seinem Sohn in diese Kultur mit hineinbringen wollten. Und deswegen ist auch gar nicht verwunderlich, dass viele Kolonialstaaten Angst hatten davor, die Missionare in ihrem Land zu haben. Es ist noch nicht für alle Kolonien erforscht, aber im Bereich Indien ist es schon ganz gut aufgearbeitet. In Indien war britisches Mandatsgebiet, und im britische Empire hat ein großes Interesse daran gehabt, dass die Missionare dort nicht tätig waren. Denn sie wussten, immer dort, wo Missionare auftreten, stärken sie die individuellen Freiheitsrechte und erhöhen den Bildungsgrad der Bevölkerung. Und sie gibt es einen, der bekannteste vielleicht Missionar in Indien, William Carey, ist von Großbritannien aus losgezogen nach Indien und hat unheimlich viele Steine in den Weg gelegt gekriegt von allen möglichen Beamten und dem ganzen Staatsapparat, um dort zu arbeiten. Er konnte sich darüber hinwegsetzen und hat angefangen, dort die Sprache zu erlernen, mehrere Sprachen zu erlernen. Er hat am Schluss seines Lebens fast oder um die 40 Sprachen und Dialekte gesprochen, war Professor für Sanskrit am Ende. Und er hat viele der Sprachen in Indien verschriftlicht. Viele Inder sprechen heute oder schreiben heute Sprachen, wo er die Schrift erfunden hat dazu, weil sie es gar nicht gab. Er hat sie erhalten. Er hat Universitäten mit aufgebaut, die heute noch da sind. Die christlichen Missionare in Indien, das ist dokumentiert, kämpften gegen korrupte Hindus und gegen kolonialistische Briten und errichteten eben viele Schulen, viele Unis, die eben heute noch bestehen. Im britischen Parlament zeitgleich gab es evangelikale Parlamentarier, die bekanntesten waren William Wilberforce und Charles Grant, die Ende des 18. Jahrhunderts fast 20 Jahre lang dafür gekämpft haben, dass England seine Verantwortung wahrnimmt in ihrer Kolonie. 1813 haben sie es erreicht, dass England pro Jahr 100.000 indische Rupien jährlich investiert, reinvestiert, war ja Gewinn aus der Kolonie, in die Bildung der Inder. Christen, Herzenschristen, waren von jeher für Fortschritt und Bildung. Und wo sie hinkommen, haben die Leute angefangen zu lernen, lesen und schreiben und damit auch vielleicht eigenständiges Denken oder zumindest sich zur Wehr setzen gegenüber Überfremdung. Ist auch nicht verwunderlich im Westen, nur so als Randbemerkung, dass alle großen Universitäten, die wir kennen und wo heute als Elite gelten, eigentlich von Christen gegründet wurden, mit dem Ziel, das Wort Gottes zu verbreiten. Sagen wir nur Princeton, Harvard, Oxford, Cambridge, Paris, Yale. Alle diese großen Unis von Christen mit dem Ziel, Gottes Wort zu studieren und Menschen vorzubereiten, in Gottes Absicht zu leben. Sicher. Es mögen Fehler gemacht worden sein, sind ganz sicher Fehler gemacht worden von den Missionaren, wenn sie Evangelium und Kultur vermischt haben. Aber sie haben immer, wenn sie diese Fehler gemacht haben, gegen das Grundlagendokument für Mission gehandelt, gegenüber die Bibel. Und ich möchte auch noch eins festhalten. Auch wenn sie Fehler gemacht haben, schmälert es nicht den Segen, den ihre Arbeit für Millionen von Menschen gehabt hat. Das habe ich gelernt von einem Afrikaner. Ich habe gelesen von einem afrikanischen Bischof, dem vorgehalten wurden, die vielen Fehler, die die Missionare aus dem Westen bei ihnen gemacht haben, der dann entrüstet aufgestanden ist und gesagt hat, bin ich etwa ein Fehler? Sollte ich nicht Christ sein? Die Väter der Mission mögen wohl Fehler gemacht haben, aber wir halten uns daran nicht auf, denn sie haben uns das Evangelium als eine von Angst befreiende Kraft gebracht. So der Rückblick von diesem Mann. Der kennt es vorher und nachher, das du und ich vielleicht nicht kennen. Fazit, Mission und Kolonisierung sollten wir nicht vermischen, weder wenn wir die Sachen werden, die damals passiert sind, noch wenn wir heute über dieses Thema Mission sprechen. Es sind einfach zwei verschiedene Kategorien. Das eine ist was Äußeres, da geht es um Kultur. Und das andere ist etwas Inneres, da geht es um Wahrheit, um mein Innerst. Eine dritte Frage, die dazu stellen will. In welcher Beziehung stehen jetzt eigentlich Menschenrechte und Wahrheit? Ist Wahrheit nur was, was sich jeder selber raussuchen kann, subjektiv, relativ? Kann ich das entscheiden? Gilt es für eine bestimmte Kultur? Gilt es überall? Und wie kann ich daraus überhaupt über Menschenrechte sprechen? Wahrheit ist etwas, was im christlichen Glauben entscheidend wichtig ist. Jesus sagt mal zu seinen Nachfolgern im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 32, die Wahrheit wird euch frei machen. Und genau aus dieser Wahrheit heraus ist unser gesamtes Freiheitsverständnis im Westen auch geprägt worden. Wahrheit ist das Fundament, was die Rahmenbedingungen für unser Miteinander festlegt. Vieles hat sich seitdem geändert. Wir leben heute in der sogenannten Postmoderne. Oder manche sagen Postmoderne oder was auch immer wir finden für Begriffe für die Zeit. Eins ist klar, Wahrheit ist nicht mehr exklusiv. Wahrheit ist relativ. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Keiner darf mehr vorschreiben, was richtig ist für den anderen. Deswegen tue ich auch nur das, was für mich richtig ist. Wenn wir diese Gedanken zu Ende denken, dann ist der Aufschrei empört euch absolut folgerichtig. Und die haben Recht, die auf die Straße gehen und alles kaputt machen. Wenn jeder einfach nur noch für sich selber entscheidet, was richtig oder falsch ist. Chaos und Zerstörung als Folge. Deswegen sagt die Bibel, finde die Wahrheit. Oder lass dich von der Wahrheit finden, dann findest du Freiheit. Interessant ist ja, dass die Menschenrechte weder im religiösen Südostasien entstanden sind, noch im islamisch-animistischen Süden dieser Welt, sondern gerade im Zusammenhang mit dem christlich-abendländischen, mit der christlich-abendländischen Kultur. Ich glaube, dass diese Kultur, in der wir leben, die Basis dafür geschaffen hat, dass sich eben der Gedanke der Menschenwürde und Menschenrechte, dass er entstehen konnte, gerade in Abhängigkeit von der Wahrheit Gottes, die sich in der Bibel offenbart. Im Humanismus der Renaissance ging das ja so los. Und wir können sehen, wenn wir die lesen, die Originale, dass die Menschen, die Humanisten der Renaissance, die Menschenwürde immer oder so gut wie immer direkt von der Bibel abgeleitet haben. Nur mal zwei Zitate. Beginnend mit Petrarca wichen sie, also die Renaissance-Humanisten, kaum von der Sichtweise ab, dass man das Menschenbild schwerlich vom Gottesbild trennen könnte. Diese ersten Humanisten konnten und wollten ihr hohes Menschenbild nicht von der griechischen und römischen Sichtweise ableiten. Vielmehr wurde der biblische Gedanke, dass der Mensch zu einem bestimmten Zweck geschaffen wurde, wieder löst werden sollte, zur allgemein anerkannten Sicht des Westens. Renaissance liebte die Wiederauflebung von griechischer und römischer Kultur, aber sie wussten ganz genau, diese Kultur kann nicht herhalten, wenn es um die Frage der Menschenwürde und Menschenrechte geht. Denn die begründet sich auf Wahrheit. Das war ihre Überzeugung und ich glaube, die ist uns abhanden gekommen mittlerweile. Kultur ist ein Tool, ein Werkzeug, mit dem wir unser Dasein bewältigen. Musik, Kunst, unsere Lebensart. Und das ist alles relativ und verändert sich und ist ständig einer Dynamik und Veränderung unterworfen. Aber Wahrheit dagegen ist etwas Absolutes und, wie wir in der Theologie sagen, ist extra me, also außerhalb von mir. Außerhalb von mir muss von mir entdeckt werden. Wahrheit hat deswegen auch keine Beziehung zu Kulturen, in der wir leben. Sie kann in jeder Kultur vorkommen und kann sich in jede Kultur hineinfinden, denn sie hat eine Beziehung zu dir als Person, zu mir als Person. Und deswegen können wir auch anderen unsere Kultur aufzwingen. Die müssen dann alle auch ins Gasthaus im Goldenen M und Burger und Pommes essen, wenn wir unsere Kultur in diese Kultur reindrücken. Aber Wahrheit ist eine ganz andere Kategorie. Die können wir niemand aufzwingen. Die kann nur jeder entdecken. Deswegen können wir sie nur anbieten. Das ist eine Herzenssache. Und deswegen wird sich, davon bin ich überzeugt, am Ende auch immer Wahrheit durchsetzen und nicht eine bestimmte Kultur. Und ihr könnt sehen, im Zuge der Dekolonialisierung haben viele Länder die Vorherrschaft des Westens verloren, aber Jesus behalten. Denn sie haben gemerkt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wahrheit geht über kulturelle Grenzen hinweg. Und ich glaube, nur deswegen und nur so haben wir überhaupt das Recht, von Menschenrechten zu sprechen. Und sie auch universal einzufordern. Die Ableitung geschieht dann folgendermaßen. Menschenrechte leiten sich von meiner Menschenwürde ab. Menschenwürde leitet sich wiederum von meiner Gottesebenbildlichkeit ab. Und Gottesebenbildlichkeit leitet sich von Gott selber, der Wahrheit, ab, die eben außerhalb von mir zu entdecken ist. Wenn Wahrheit nur kulturell bedingt wäre, dann wäre sie veränderlich und dann würde sie nicht überall gelten. Und ich glaube, das haben wir vergessen. Und deswegen fühlen wir uns so überfordert bei dem Gedanken, wir müssten andere unsere Menschenrechte weitergeben und es fühlt sich so unangenehm an. Heute müssen uns Menschen außerhalb von Europa ins Stammbuch schreiben, was wir verloren haben. So zum Beispiel ein indischer Philosoph wie Vishal Mangalwadi, der in letzter Zeit auch hier in Deutschland war, um Vorträge zu halten, sagt, heute, da der Westen seine eigene Seele ablehnt, hat er keine andere Option, als die Individualität und Würde des Menschen für Illusion zu halten. Fazit, Wahrheit, so glaube ich, als Realität, die außerhalb von mir da ist, einfach, ist essentiell notwendig für mich, damit ich überhaupt über Menschenrechte sprechen kann und sie auch einfordern kann von anderen. Ohne diesen Wahrheitsgehalt habe ich keine Handhabe, darüber zu reden. Eine vierte Frage. Was ist unsere Aufgabe? Was sollen wir tun? Wenn Wahrheit tatsächlich existiert und Menschenrechte sich davon ableiten lassen und universal sind, dann muss ich das doch noch lange nicht anderen aufdrängen, so könnte man sagen. Die können doch trotzdem machen, was sie wollen. Was für ein Recht habe ich, irgendwo hinzugehen und anderen irgendwas zu sagen über Wahrheit, die ich entdeckt habe? Ich glaube, dass christliche Mission und auch unsere modernen Versuche, Menschenrechte anderen beizubringen, vieles gemeinsam haben. Ein emeritierter Heidelberger Professor Peter Berger schreibt mal über die Frommen: Der evangelikale Protestantismus bewirkt in seinen neuen Territorien eine Kulturrevolution. Er trägt radikale Veränderungen in den Beziehungen zwischen Männern und Frauen, der Erziehung und Bildung der Kinder und im Umgang mit traditionellen Hierarchien. So ist der biblische Glaube Träger einer pluralistischen und modernisierenden Kultur, die ihren Ursprung in der nordatlantischen Gesellschaft hat. Der christliche Glaube verändert Menschen von innen her. Ist es nun richtig oder falsch, oder sollten wir das nicht einfach lassen? Wenn wir in die Bibel reingucken, dann sehen wir, dass die Bibel unsere Welt wie so ein Kunstwerk sieht. Sie ist eben nicht, wie in der Antike die Überzeugung war, irgendwie das Ergebnis von destruktiven Machtkämpfen, einfach da. Sie ist wunderbar und schön geformt von dem Künstler, von Gott. Sie ist auch nicht einfach ein naturalistischer Zufall, wie uns heute manche sogenannte Wissenschaftler sagen wollen, sondern sie ist wie so ein großes Bild, auf einer, so eine Leinwand, wo Gott wunderschön gemalt hat, diese Welt. Sie ist kein Zufall. Sehr oft benutzt die Bibel diese architektonischen oder künstlerischen Bilder, um unsere Welt zu beschreiben. Und sie sagt, Gott selber hat diese Welt geordnet, weil er so schön ist, ist diese Welt so schön. Und wir sollen mit daran arbeiten, dass diese Welt diese Ordnung behält und diese Schönheit immer sichtbar ist. Stichwort bebauen und bewahren, Kulturauftrag ganz am Anfang der Bibel. Die Ableitung hier ist so, Gott ist schön, deswegen hat er eine schöne Welt gemacht und deswegen nimmt er uns als seine Ebenbilder, dass wir das Gleiche machen wie er, nämlich diese Schönheit bebauen, bewahren und genießen, was er eben auch tut. Diesen Gedanken habe ich von Jonathan Edwards gelernt, Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert. Er sagt, wenn wir anderen Menschen dienen, denen es nicht so gut geht wie uns, die nicht so privilegiert leben können, finanziell zum Beispiel, dann können wir das eigentlich nur in der richtigen Herzenshaltung machen, wenn wir die Schönheit Gottes erkannt haben. Wer nicht die Schönheit Gottes erkannt hat, der steht immer in der Gefahr, anderen Menschen deswegen zu helfen, damit er sich auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, habe ich gut gemacht. Oder damit die anderen dir auf die Schulter klopfen. Oder damit du Steuervorteile hast. Oder damit du vielleicht in einem Viertel lebst mit deiner Familie, wo es sicherer zugeht. Aber wer die Schönheit Gottes entdeckt hat und damit motiviert ist, der wird es deswegen tun, weil er sich daran freut, wenn Schönheit entsteht, wenn Schönheit erhalten bleibt und Schönheit in dieser Welt Gottes Schönheit widerspiegelt. Deswegen auch dieses zweite Bild, das die Bibel benutzt für unsere Welt. Sie sagt, unsere Welt ist wie so ein kunstvoll gewebtes Kleid, wo Gott aus Millionen, tausend wirren Fäden ein wunderschönes Kleid gewebt hat, wo die Fäden nicht alle nur nebeneinander liegen, sondern eben so kunstvoll verflochten und miteinander verwoben sind, dass sie ein wunderschönes, großes Ganzes geben. Allein die Psalmen haben x-mal diesen Gedanken von dem gewebten Kleid, was Gott in dieser Welt ja, geschaffen hat. Perfekt miteinander verknüpft. Und immer da, wo Menschen sich in dieses Kunstwerk Gottes einweben lassen, immer da entsteht Shalom. So nennt es die Bibel in hebräischer Sprache das Wort für Frieden und Harmonie, könnte man vielleicht sagen. Immer da, wo Menschen sich einweben lassen, entsteht Shalom. Und das zu fördern, ist der Auftrag der Menschen, so beschreibt es die Bibel. Deswegen, wir sollen deswegen was tun, wir sollen deswegen die Wahrheit, die wir erkannt haben, auch anderen anbieten, weil wir dadurch Schönheit in dieser Welt erhalten und weil wir dadurch Schönheit in dieser Welt ja, entdecken können, auch in dem, was Gott tut, in den Kulturen und durch die Kulturen. Mitzubauen an dieser Schönheit Gottes ist unser Auftrag als Menschen, insbesondere als Nachfolger Gottes. Fünfte Frage. Wie finden wir nun diesen Shalom, diesen Frieden für alle? Ihr kennt dieses Klischee, Miss World-Wahlen oder so. Und alle diese Barbies stehen vorne auf der Bühne und zeigen ihre perfekten Körper. Und sie werden dann noch gefragt, so ein bisschen, ich sag mal so alibihaft, was so ihre inneren Werte sind. Und was sagen sie? Eine ist für Tierschutz, die andere ist gegen dafür, dass gerechte Lippenstifte hergestellt werden. Und aber am Schluss kommen wir allen das Gleiche noch. Und für den Weltfrieden. Und für den Weltfrieden. Und dann gehen sie heim und kümmern sich nur um ihren schönen Körper. Ich bin für den Weltfrieden. Ich arbeite seit 12 Jahren hier im Stadtteil und ich arbeite mit vielen Sozialarbeitern oder Menschen zusammen, die in dem sozialen Bereich tätig sind. Und ich habe eins kapiert, immer da, wo es Menschen, denen es vielleicht besser geht, wo sie ihr Potenzial in andere hineinverweben, ihr Schicksal mit dem von anderen verknüpfen, geht es einem Gemeinwesen besser. Und das nennt die Bibel Shalom. Die Bibel hat einen markanten Vers über Shalom, der steht im Jeremia, Propheten im Alten Testament, Kapitel 29, Vers 7. Da heißt es, sucht der Stadt Bestes, dahin ich habe euch wegführen lassen, betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr es wohl geht, dann geht es euch auch wohl. In Hebräisch wurde dieser Vers ursprünglich geschrieben und 3-mal kommt hier das Wort Shalom vor. So, ich übersetze mal so, sucht den Shalom der Stadt, denn in ihrem Shalom werdet auch ihr Shalom haben. So eng verknüpft Gottes Schicksal jedes einzelnen Menschen mit dem der anderen. Und Shalom meint hier nicht einfach nur Frieden, wie das arabische Salam, sondern es meint eine vollständige Versöhnung und Zustand der absoluten Blüte, emotional, physisch, geistig, geistlich, in jedem Bereich perfekt und voll von Freude. Leider, so sagt die Bibel, existiert dieser Shalom nicht mehr. Am Anfang hat Gott diese Welt geschaffen, in dieser wunderbaren Harmonie und Einheit. Und dann haben die Menschen das Verführungsangebot genommen und haben sich von Gott emanzipiert, losgelöst, wollten ihren eigenen Weg gehen und haben diesen Shalom, diese volle Harmonie verloren. Aber immer da, wo Menschen bereit sind, sich wieder in das Kunstwerk Gottes einweben zu lassen, da entsteht zumindest partiell für ihren Bereich Shalom. Da restauriert sich was, wie Gott sich's gedacht hat. Und da kommst du ins Spiel. Du kannst durch die Verbindung mit dem Schöpfer innerlich, persönlich für dich in deinem Leben diesen Shalom erfahren, diese perfekte Harmonie, diesen Frieden. Und dann wirst du zu jemand von innen her motiviert, ohne dass man dir was aufdrücken muss, der sein Leben gerne in das Leben von anderen hinein verwebt und investiert, um auch ihnen Frieden, Shalom zu bringen. Und dieses Konzept nennt die Bibel Mission. Das ist Mission, wie es die Bibel meint. Und das Johannesevangelium, das müsstet ihr unbedingt mal lesen, zu diesem Thema Mission. Das Johannesevangelium beschreibt es anhand der Mission Gottes selber, habe ich vorher schon angedeutet. Gott selber sendet seinen Sohn, der kommt in diese Welt hinein und er stirbt in und an dieser Welt mit dem Auftrag, mit der Mission, dadurch die Welt, die Brücke zu schlagen zu Gott selber und den Shalom zumindest potenziell wiederherzustellen. Was es für jeden Einzelnen heißt, ist wieder seine eigene Entscheidung. So ist es mit der Wahrheit. Ich kann sie nur anbieten. Ich kann nur Grundlagen schaffen. Jeder muss sie selber entdecken. Am Kreuz identifiziert sich Gott selber mit den Armen und Zerschundenen. Also da stirbt, und zwar nicht nur äußerlich Armen, sondern gerade auch geistlich Armen, ethisch bankrotten, moralisch bankrotten Menschen. Er identifiziert sich mit ihnen und bezahlt ihre Schuld. Und das ist unheimlich folgenreich für jeden von euch, der sich darauf einlassen möchte. Ich möchte es nur in einem Missionsbeispiel versuchen, ein bisschen zu illustrieren. 1938 wurde in Westneuguinea der Stamm der Danis entdeckt. Hat man vorher nicht gewusst, dass die existieren. Typisch animistischer Stamm, Kopfjäger, Kannibalen. In großer Angst haben sie gelebt, vor Geistern überall. Sie waren im ständigen Krieg mit sich selber und den umgebenden Stämmen. Und vor allem wurden die Leute so früh getötet, dass sich in diesem ganzen Stamm gar keine Kultur entwickeln konnte. Sehr wenige wurden älter als 30. Sie wurden nicht alt genug, um ihren Kindern etwas beizubringen für ihr Leben. Und es gab nur sehr wenig Geschichten überhaupt in diesem Stamm für irgendwas im Leben. Kaum eine Tradition, kaum eine Kultur in diesem Stamm. Und ich habe einen Bericht gelesen, erst kürzlich, von einem Deutschen, der heute diesen Stamm besucht hat, nachdem viele Jahrzehnte Missionare unter ihnen gearbeitet haben und ihnen die Wahrheit Gottes gebracht und angeboten haben. Und er schreibt von Begegnungen mit diesen Menschen, wie friedlich und wie liebevoll sie ihn empfangen haben. Und er schreibt davon, wie wenig sie eigentlich von der Kultur abgerückt sind ihrer Vorväter. Sie leben immer noch in Bambushütten und Strohdächern und sie laufen immer noch halbnackig rum. Es hat sich äußerlich eigentlich nur eines geändert. In jedem Dorf steht jetzt eine kleine Kirche, damit die Leute einen Ort haben, wo sie ihren Gott anbeten können. Aber was sich sehr stark geändert hat, ist das Herz und die Werte dieser Menschen, die die Wahrheit Gottes für sich entdeckt haben. Sie verfluchen sich nicht mehr gegenseitig und sie haben auch keine Angst mehr vor den Flüchen. Sie lösen ihre Konflikte nicht mehr mit Waffengewalt, töten sich nicht mehr. Der Stamm prosperiert und wächst. Sie tun sich nicht mehr für jedes Kind, das sie verlieren, einen Finger abhacken. Und sie lassen ihre Toten nicht mehr in ihrer Hütte verwesen, bis sie zerfallen sind. Und dadurch ist natürlich auch die Sterblichkeitsrate wegen der schwindenden Infektgefahr zurückgegangen. Wenn man die Danis heute fragt, was der Unterschied zwischen damals und heute ist, dann würden sie sagen, dass sie heute fröhlicher, friedlicher und sicherlich lebenswerter leben als damals. So ihre eigene Einschätzung. Das, so verstehe ich, ist Shalom Gottes. Hier ist eine Kultur in Ordnung gekommen im Sinne Gottes. Ohne dass sich äußere Sachen groß geändert haben in ihrer Lebensweise. Ich komme zum Schluss. Wir als Menschen und gerade hier wir im Westen und besonders die Intellektuellen können sich trefflich ereifern über Ideologien und Systeme und politische Entwürfe, wie man die Ungerechtigkeit in dieser Welt irgendwie entgegentreten kann. Aber bei vielen von uns, ganz ehrlich, bleibt es doch einfach nur bei einem unguten Gefühl. Wir haben ein schlechtes Gewissen, wir können doch eh nichts machen und wir gehen mit dem Schulterzucken raus und denken, naja, kann man nichts machen, ist halt so. Es wäre so viel besser, glaube ich, wenn wir uns durch so einen Abend wie heute anstecken lassen würden, wenn du dich anstecken lassen würdest durch so einen Abend wie heute, dass du rausgehst und sagst, ich kann vielleicht nicht die Weltpolitik verändern, aber ich möchte in meinem Herzen anfangen. Ich glaube, echte Erneuerung, echter Shalom Gottes in dieser Welt beginnt, wenn der Shalom Gottes in deinem Herzen einzieht. Wenn dein Leben in Ordnung kommt mit Gott, von Gottes Seite aus ist es schon lange in Ordnung. Die Frage ist, wie sieht es von deiner Seite aus? Wenn du anfängst, dein Leben Gott hinzulegen, ihm auszuliefern, dann wirst du vielleicht, äußerlich wird sich vielleicht nicht so viel verändern, aber innen drin wird sich so unheimlich viel verändern. Du wirst vielleicht aufhören, einen Ego-Trip zu leben, den manche heute vielleicht noch gar nicht entdecken, weil er so versteckt ist in deinem Herzen. Ein Ego-Trip, wo es vielleicht nur um dich geht. Und du wirst dich dem Schöpfer dieser Welt hingeben, der ein echtes Interesse hat an dir und an jeder einzelnen Person in dieser Welt. Und ich glaube, du selber wirst der Gewinner davon sein. Der Shalom Gottes wird sich in deinem Herzen, in deinem Leben breit machen, wird Stück für Stück jeden Bereich deines Lebens erobern, auf eine Art und Weise, wo du nachher nur sagen kannst, fröhlicher, schöner, befreiender. Den letzten Vers aus der Bibel möchte ich euch mitgeben. Jesus sagt es mal in Johannes Kapitel 10, Vers 10. Ich aber bin gekommen, um ihnen, den Menschen, Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Der Shalom für diese Welt fängt bei dir an. Wenn du verändert wirst, dann wirst du zum Friedensbotschafter, zum Glücksbotschafter für deine Familie, dein Stadtteil, dein Land und damit letztlich für diese Welt.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-grauer.de.